Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten einige Psalmstellen in diesem Sommerhalbjahr besprechen, bei denen man beim Lesen hängen bleibt. Und da lese ich heute ein Wort aus Psalm 43, Vers 3. Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit. Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Meine Freunde, unser Spielplatz vor dem Weiglerhaus, der sonntags morgens in Parkplatz verwandelt ist, der ist nach der Straße zu abgeschlossen von so kleinen Steinsäulen, die durch eiserne Querstangen verbunden sind. Alle Autofahrer schimpfen drüber, aber es musste gemacht werden, weil sonst alle Lastwagen das zum Wenden gebraucht haben und der Platz so kaputt gemacht wurde. Nun sind diese eisernen Querstangen eine beliebte Sache für kleine Jungs, darauf zu laufen. Vielleicht probieren sie es auch mal. Ehrlich gestanden, bei Nacht und Nebel möchte ich es wirklich tun. Und da habe ich neulich mal so eine Schar so ganz kleiner Dötsche beobachtet. Wie so 3-, 4-, 5-Jährige. Die versuchten also auf dieser Eisenstange zu laufen. Und das war ein Geschrei und eine Angeberei. Sieh mal, wie ich das kann, brüllt einer. Und die Ader traten ihm raus, hat er geschrien, nicht wie ich das kann. Und da putzelt er auch schon runter. Und dann so ein bisschen älterer. Ich kann das viel besser. Und der wurde dann runtergezerrt. Und da habe ich gedacht, sieh mal, genau wie bei den großen Leuten. Ich kann mir einen Volkswagen leisten. Ich habe einen Mercedes, nicht? Aber wir können uns leisten, die Ferien in Italien zu sein. Ja, aber wir können unsere Postkarten aus Ägypten schicken, nicht? So ist die Welt mit Lärm erfüllt. Ich kann, das können wir nicht alles. Das ist so ein Lärm von Angeberei, dass keiner mehr auf den anderen achtet und heute jeder für sich angeben muss. Ja, und da ist immer noch die Bibel da. Gottes Wort. Und wenn Sie nur die Bibel aufschlagen, dann werden Sie sofort merken, ich schieb das alles auf die Seite. Und sie fängt an zu fragen, so, du kannst, jetzt will ich dich mal fragen, kannst du zum Beispiel glauben? Glauben wie Abraham, der nicht auf das sah, was vor Augen war, sondern einfach das Wort Gottes ihm traute? Kannst du Buße tun? Fragt die Bibel. Kannst du das, du Angeber? Kannst du Buße tun wie der verlorene Sohn, der um 180 Grad umdreht und sagt, ich habe gesündigt und nach Hause geht? Die Bibel fragt, oder solche, soll ich sagen, peinlichen Fragen. Kannst du, das wäre viel wichtiger als all deine Angeberei. Kannst du zum Beispiel beten? Das fragt unser Text. Kannst du beten? Ich lese so gern die Gebete in der Bibel. Da sind eine Menge in Psalmen und im Buch Daniel und Nehemia und im Neuen Testament. Und wenn ich die Gebete in der Bibel lese, dann fragt mich das, du, Pastor Busch, kannst du beten? Und da werde ich ganz klein und muss sagen, so kann ich nicht beten. So nicht. Ich lernte es noch. Sehen Sie, unser Textwort, dieses ganz kurze Sätzchen, können Sie heute auswendig behalten. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Das ist ein Gebet. Ist ein Wörtchen aus einem Gebetspsalm. Und als ich die Psalmen so fortlaufend las, aufmerksam, horchend, da bin ich an diesem Wort hängen geblieben, weil ich merkte, das ist ein besonders tiefgründiges, ein beachtenswerter Gebetssatz. sende deinen Licht in deine Wahrheit. Ich möchte ihn heute Morgen versuchen auszulegen. Wir überschreiben die Predigt in den Text. Ein beachtenswertes Gebet. Ich habe wie üblich meine drei Teile. Als erstes möchte ich Ihnen sagen, sehen Sie einmal, wie rührend, wie ergreifend dieses Gebet ist. Wenn Sie den ganzen Psalm mal lesen, dann spüren Sie, wie der Psalmist unablässig sagt, ich kann nicht mehr. Ich weiß keinen Weg für mich. Und sehen Sie, das war vor 3000 Jahren, genau diesen Satz höre ich so oft. Ich kann nicht mehr. Ich weiß keinen Weg für mich. Das höre ich von Menschen, die in ihrer Ehe nicht zurechtkommen. Das höre ich von jungen Leuten, die mit sich selber nicht fertig werden. Die spüren die niedrigen Bindungen ihres Lebens. Ich kann nicht mehr. Ich höre den Satz von Menschen, die in schwierigen Verhältnissen sind, in der großen Familie, in so kleinen Wohnungen oder so, wissen Sie? Ich kann jetzt nicht mehr. Ich sehe keinen Weg. Ich höre den Satz von Menschen, die die Friedelosigkeit ihres Herzens nicht mehr ertragen. Ich kann nicht mehr. Und sehen Sie, genau das ist die Atmosphäre dieses Psalms, der zusammengehört mit dem vorigen. 42 und 43 gehören zusammen, das ist eigentlich ein Psalm. Ich kann nicht mehr. Meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht. Gott, warum hast du mich verstoßen? So heißt er. So oft ich diesen Psalm 43 lese, fällt mir eine Erinnerung ein. Es war im Bombenkrieg, da war man nachts auf einmal Alarm. Und die ganze Familie, bei uns war keins evakuiert, wir waren da geblieben. Die ganze Familie also raus und los zum Bunker in der Moltkestraße. Da rannte nur jeder so rasch, wie er hinkommen konnte. Und ich bin so entsetzlich nachtblind. Und so kam ich nicht so rasch mit. Und dann passiert es auf einmal, es war so eine mondlose Nacht, so eine finstere, dass ich einmal auf der Straße stehe und einfach nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und die Gefahr, da brummeln so ran, wie es brummelt. Die alten Krieger vom Bombenkrieg, die kennen das, es brummelt. Und dann stand man und weiß nicht mehr, wo ist die Richtung und wo ist Schutz. Ich wusste nicht weiter. Und so kann man sich in der Dunkelheit dieser Welt verlaufen, dass man auf einmal am Ende ist und die Probleme sind zu groß geworden, die Nöte des Lebens, die Schuld, dass man da steht wie ich in jener Bombennacht. Und so geht es dem Psalmsänger. Er sieht keinen Weg. Er kann nicht weiter. Und das ist wundervoll, da bleibt er stehen. Und ruft einfach, Herr, es ist dunkel, jetzt sende dein Licht. Herr, ich weiß keinen wahren Weg mehr, sende deine Wahrheit. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Er ruft das einfach in die Verwirrung seines Lebens, in der ganz großen Gewissheit, er ist da und eine Hand breit neben mir. Sie ergreifen dieses Gebet. So am Ende gekommen und dann einfach, Herr, jetzt musst du was tun in meinem Leben. Meine Freunde, ich bekam in der vergangenen Woche eine wundervolle Auslegung dieses Bibelworts. Ich muss dabei sagen, dass ich am Sonntagabend mir den Text für den nächsten Sonntag vornehme. Vielleicht schon eine Auslegung lese. Und dann in meinem Herzen rumtrage, so auf Gängen und im Bett und so beschäftigt man sich mit. Und da war ich eines Morgens auf, ich hatte wohl so im Schlaf mich mit dem Text beschäftigt. Send dein Licht in die Wahrheit. Und da fällt mein Blick als erstes auf ein Bild, das meinem Bett gegenüber hängt. Es ist ein Bild von dem Maler Wilhelm Steinhausen, den ich persönlich kannte und dessen Bilder ich so liebe. Diese wundervolle, tiefe Auslegung der Bibel. es dargestellt, eigentlich nur skizzenhaft, wie Jesus den blinden Mann die Hände auflegt und ihn heilt. Oh, dies zerquälte Gesicht von dem Blinden, zu emporgereckt. Man sieht dem Gesicht förmlich an, all die Qual, um fertig zu werden mit dieser Misere seines Lebens. Er hält die Hände so, als wenn er die schreckliche Finsternis zurückdrücken wollte, als wenn er sich noch stemmen wollte gegen die ungelösten Fragen seines Lebens. Aber wie es näher ansah, sagte ich, ach nein, er hält die Hände eher hoch, wie ein Soldat, der sich gefangen gibt, der die Waffen weggeworfen hat. Hände hoch, der sich jetzt ergibt. Und der Mann tut gut, sich so zu ergeben, denn neben ihm steht der Sohn Gottes, der Herr Jesus, und legt ihm die Hand auf seine Augen und auf sein zerquältes Gesicht. Ah, das ist wundervoll, diese Jesushand über diesem Gesicht voll Qual. Und als ich das Bild ansah, dem Morgen dieser Woche, da war mir das, wenn dieser Mann sagt, Herr, ich bin so fertig, ich kann nicht mehr, sende dein Licht und deine Wahrheit. Und da wird das Gebet erhört. Es steht neben ihm Jesus, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Es steht neben ihm Jesus, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit und das Leben. Es steht neben ihm Jesus, der gesagt hat, dass der Vater ihn gesandt habe. Sende dein Licht in die Wahrheit. Jawohl, hier ist Jesus, Licht und Wahrheit, gesandt vom Vater. Und legt ihm die Hände auf und da gehen ihm die Augen auf. Und er sieht niemand als Jesus allein. Er sieht in die Augen von dem, der Licht und Wahrheit ist. Und meine Freunde, genauso, nicht anders, wird dieses Gebet bei uns erhört, wenn wir es beten. Und ich möchte, wir beteten es in jeder dunklen Stunde unseres Lebens. Send dein Licht in deine Wahrheit, und dann wird es erhört. Wir dürfen inne werden, es ist ja alles gut, weil ich einen Heiland habe, der vom Kripplein bis zum Grabe, bis zum Thron, da man ihn ehret, mir, dem Sünder, zugehört. Aber nun lassen Sie mich ein zweites sagen. Das ist ein beachtenswertes Gebet. Wir sagten, es ist ergreifend. Nicht? Der Mann, der am Ende ist, auf einmal glauben kann. Und das zweite, was ich sagen möchte, es ist aber, meine Freunde, ein gefährliches Gebet. Send dein Licht in deine Wahrheit, das ist ein gefährliches Gebet. Ein gefährliches Gebet gibt's das, jawohl, das ist ein gefährliches Gebet. Und ich möchte auch Leute, die gar nicht ernst machen wollen, sondern heute Morgen sich mal so rein verirrt haben, warnen, dieses Gebet zu beten. Das ist ein gefährliches Gebet. Denn wem Gottes erhört und sendet sein Licht, das hell wird, und seine Wahrheit, dass wir sehen, was los ist, dann sehen wir uns selber. Und nichts ist schrecklicher, als sich selber einmal im Licht zu sehen. Nichts fürchtet der natürliche Mensch mehr, als sich im Licht zu sehen. Lieber diskutiert er 20 Stunden gegen die Bibel, als dass es riskierte, sich dem Licht der Wahrheit auszusetzen, wo man sich selber sieht. Denn ich denke da an den späteren Apostel Paulus. Der war Israelit. Der war samstags in der Synagoge. Und da hat er sicher unendlich oft diesen Psalm mitgebetet und mitgesungen. Diese Psalmen wurden noch gesungen. Und ich sehe diesen eifrigen, jungen, ernsthaften, gottesfürchtigen Pharisäer, wie er mit singt und betet, sende dein Licht und deine Wahrheit. Und dann geschieht es auf dem Wege nach Damaskus, ist Gottes Licht und Wahrheit auf einmal da. Und da sieht der Paulus nichts als sich selbst. Seinem Leben waren keine groben Sünden wie bei uns. Und doch sieht er auf einmal, mein ganzes Leben ist völlig verkehrt. Völlig verkehrt. Da macht manches Gutes ein, aber auf dem falschen Weg. Und damit wird es verkehrt. Und mein Leben ist eine große Schande. Und ich habe Gott verfolgt und seine Geliebten getötet. Es war alles falsch. Es war alles böse. Es war alles gottlos. Meine Freunde, das ist ein gefährliches Gebet. Sind dann nicht nur die Wahrheit, dass man sich selber sieht. Und doch lassen wir Ihnen sagen, in Klammern eben, Sie können nicht anders Kinder Gottes werden, als dass Sie durch dies Feuer durchgehen. Es ist noch nie ein selbstgerechter Mensch in den Himmel gekommen. Sehen Sie, ich blätterte neulich mal so in den Katechismen. Und da ging mir auf, die Männer, die unsere Katechismusse, oder wie sagt man, Katechismen geschrieben haben, die haben im Licht und in der Wahrheit gestanden. Denn da sagt Luther in der Erklärung zum zweiten Artikel, der mich verlorenen und verdammten Menschen, bitte Sie, verloren, verdammter Mensch, das ist doch lächerlich in den Augen eines Menschen von heute, sehen Sie, ich gebe hier Straße und sage einem, wissen Sie, dass Sie ein verlorener, verdammter Mensch sind, der war doch höchstens so, nicht? Also er kippt an die Stirn. Und im Heidelberg-Katechismus heißt es, meine Natur ist vergiftet. Oder ich bin von Natur geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Doch sagt der Mensch, das ist doch übertrieben. Das sagt der Mensch, der eben nie im Lichte Gottes gestanden hat. Und solange man dieses Gebet nicht betet, kann man so schön vergnügt über sich denken. Da kann man stundenlang erzählen, wie verzüglich man ist. Da kann man den Leuten erzählen, ich habe den Wahlspruch, du Rechten scheue niemand. Da ist das Spiegel der Seele vielleicht dann doch ganz ungetrübt. Und man kann dem Eindruck sich hingeben, dass Gott mit einem zufrieden wäre. Bis zur Stunde des Todes, da treten sie, ob sie wollen oder nicht, ins Licht und Wahrheit Gottes und aller Sünde wird offenbar. Da kommt das Gericht Gottes. Ich sage, es ist ein gefährlicher Satz. Send dein Licht und deine Wahrheit. Ich vergesse nicht, wie ich einmal in der lärmenden S-Bahn in Berlin mit einem Freund von einer gesegneten Versammlung kam. Und der schwieg so lange und schließlich sagt er, ganz erschüttert, ich bin mir selber begegnet. Vergiss das nicht. Da war so ein Strahl in sein Leben gekommen, dass er sich sah. Ich bin mir selber begegnet. Frau Gerr singt in einem Lied, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Da singen sie strahlend mit, wenn ich sie anschlage. Aber sie glauben es nicht. Bis zu dem Augenblick, wo das geschehen ist, sende ein Licht in der Wahrheit. Dann glauben sie es. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Meine Freunde, ich weiß ganz genau, das ist nicht einfach ein Pessimismus. Das ist nicht einfach ein moralischer Katzenjammer. Keine Rede. Sondern das sagt ein Mann, dem Gott Licht und Wahrheit gesendet hat. Aber nun, passen Sie auf, ich bin nicht fertig. Jetzt kommt vielleicht das ebenso Wichtige. In dem Maß, als Gott uns die Verlorenheit unseres eigenen Herzens zeigt, in demselben Maß zeigt sein Licht uns das Kreuz des Sohnes Gottes. Es ist merkwürdig, wie kommunizierende Röhren zusammengehören. In dem Maß, als er und unsere Verlorenheit sei, zeigt er uns das Kreuz Jesu. Und weil man sich selber nicht mehr ansehen mag, dann sieht man auf Jesu Kreuz. Und dann entdeckt man, sieh, da ist auch Licht und Wahrheit am Kreuz des Sohnes Gottes. Sehen Sie ihn an. Ah, da ist mehr als Licht und Wahrheit. Da ist Heil und Leben für mich verlorenen, verdammten Sünder, dessen Natur vergiftet ist. Darum werden Christen so Leute, deren Blick einfach, wo sie auch sind, auf das Kreuz Jesu gerichtet ist. Je mehr wir uns vom Lichte Gottes zeigen lassen, dass wir allen Grund haben, an uns selber einfach zu verzweifeln, in demselben Maße dürfen wir lernen, auf das Kreuz Jesu zu sehen, der du dich für mich gegeben in die tiefste Seelennot, in das äußerste Verderben, nur dass ich nicht möchte sterben. Tausendmal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Ich bekam in dieser Woche einen Brief von einem intelligenten jungen Mann, ich weiß nicht, was er ist, aus Oldenburg. Ich bin letzten Sonntag so weggerannt, weil ich nach Oldenburg musste, da in so einer großen Halle reden. Und dann kam also am Dienstag ein Brief von diesem jungen Mann, ein empörter Brief, intelligenter Brief. Der Inhalt ist ungefähr der, Pastor Busch, wie können Sie es wagen, uns der jungen Generation, es war viel junges Volk da, diese alte Mythologie zu predigen. Theologen wissen, woher der Wind weht. Diese alte Mythologie zu predigen. Jesus, Sohn Gottes, ein Opfer für uns. Pastor Busch, das sind unchristliche Vorstellungen. Das sind heidnische Begriffe, die in der Bibel hineingeschlichen sind. Die wir einfach nicht mehr annehmen, voll weil sie uns zuwider sind. Und sie halten die Menschheit auf mit solchen törichten Predigten. Sie vermehren die Geistverwirrung und sind in der Preisnahe. Ich habe ihm geschrieben, lieber Bruder, ich will mit Ihnen nicht zanken. Aber es könnte ja die Stunde kommen, wo der lebendige Gott Ihnen sein Licht und seine Wahrheit sendet. Dass Sie sich selber erkennen und wo Sie ein erschrockenes und gequältes Gewissen kriegen. Und da werden Sie dankbar sein für diese schrecklich unmoderne Botschaft, dass Jesus, der Sohn Gottes, gekommen ist und gestorben ist am Kreuz, um Sünder selig zu machen. Und sie werden dankbar sich zum Kreuze hinbegeben, weil sie nirgends sonst in aller Welt, nicht im Himmel und auf Erden, Vergebung ihrer Sünden und Gnade und Frieden mit Gott und Rettung von der Hölle finden können. Ich wünsche Ihnen, dass die Stunde bald kommt. Ich wünsche Ihnen auch, dass diese Stunde in Ihrem Leben bald kommt. Lassen Sie mich noch kurz ein Letztes sagen. Ein beachtenswertes Gebet. Ich sage, es ist ein ergreifendes Gebet, es ist ein gefährliches Gebet und es ist ein notwendiges Gebet. Lassen wir das Drittes noch sagen, es ist ein notwendiges Gebet. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Ich hätte beinahe als Überschrift genommen, erst ist ein unverschämtes Gebet. Aber das klingt so böse, aber ich muss doch mal eben sagen, denn damit spricht der Psalmsänger das Unerhörte aus. Und er sagt es in der Fülle des Heiligen Geistes. Send dein Licht in die Wahrheit, dann spricht er aus, dass diese Welt eine Welt der Finsternis und der Lüge ist. Ich habe junge Männer rechts und links von mir und da oben die jungen Mädels. Und ich möchte euch sagen, dass das der tiefste Schock im Leben eines jungen Menschen ist, wenn jeder Idealismus zerbricht. Weil er die Wirklichkeit erkennt, dass diese Welt eine Welt der Finsternis und der Lüge ist. Und da beginnt für viele Menschen die Kurve, wo ihnen alles egal wird und sagen, nur noch raffen und genießen. Oder wo sie beten lernen, sende dein Licht und deine Wahrheit. Das ist eine tolle Entscheidung. Irgendwo kommt sie bei jedem. Das ist eine erschütternde Behauptung, die der Mann macht. Diese Welt ist eine Welt der Finsternis. Und ist eine Welt der Lüge. Meine Freunde, ist das eine Welt der Finsternis? Ja. Sehen, das Kennzeichen der Nacht ist das, dass alles verzerrt ist. Das haben Sie alle schon erlebt. Das habe ich erlebt bei einem Geländespiel, dass man irgendeinen alten Baumstumpf für einen unheimlichen Mann hält, der da kauert nicht. Das ist alles verzerrt. In dieser Welt ist alles verzerrt. Ich empfehle nur einmal einen Bericht über die Bundestagssitzung letzten Woche zu lesen, hat dieses Hoffnungslose hilflos an der Vorbeireden und beschimpfen, um zu wissen und darüber das mephistolische Lächeln. Lieben Freunde, man muss nur das einmal gelesen haben, zu wissen, es ist Nacht. Einfach Nacht, wo alles verzerrt ist, wo man verzweifelt, was ist denn wirklich? Was ist denn nun wirklich los? Aber das wissen Sie auch von Ihrem eigenen Leben und das Kennzeichen der Nacht ist, dass man an Nacht Furcht hat. Die Nacht ist erfüllt mit Furcht. Das ist merkwürdig. Wie tapfere Leute an Nacht einmal so ein Gruseln kriegen, das ist unheimlich. Nicht in der Großstadtstraße, wo Laternen stehen. So eine richtige Nacht. Das heißt in der Bibel vom Judas. Wissen wer Judas ist? Der Jesus verraten hat. Als er das Abendmahl genommen hatte, als Judas den Bissen genommen hat, ging er hinaus und es war Nacht. Und in der Nacht leben wir.
Und sehen Sie, darum ist es notwendig,
dass wir beten lernen. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Das heißt, Herr, ich halte es nicht mehr aus in der Nacht dieser Welt. Ich halte es auch nicht mehr aus in der Furcht dieser Welt. Ich halte es nicht mehr aus in den Verzerrungen dieser Welt. Ich möchte auf eine andere Ebene kommen. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Denk, das ist Christenstand, dass ich in einer völlig anderen Situation lebe. Die Bibel sagt, dass Christen im Tage leben. Gott hat ihnen Licht und Wahrheit gesandt und dass die Welt noch in der Nacht ist. Man könnte einem Menschen, der ernsthaft so betet, sende dein Licht und deine Wahrheit, sagen, Mensch, weißt du, was du tust? Die Welt liebt ja die Nacht wie die Fledermäuse um die Lüge. Willst du wirklich in den Tag, ins Licht und in die Wahrheit? Mensch, da kommst du in Konflikt, da stehst du vielleicht ganz allein. Und da sagt der Psalmist, ich weiß, das will ich aber auf mich nehmen, denn ich halte es nicht mehr aus in der Finsternis und der Welt der Verlogenheit. Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit. Ich halte es nicht mehr aus. Hatten Sie es noch aus? Hatten Sie es noch aus in der Finsternis mit christlichem Anstrich? Und da haben Sie nicht längst das Gefühl, es müsste in Ihrem Leben jetzt dieses Gebet losgehen. Send dein Licht und deine Wahrheit. Ich muss jetzt ins Licht kommen. Und die Welt der Wahrheit hineinkommen. Ich muss schließen. Es gibt ein Liedvers, der fängt so an. Lehre mich im Licht zu wandeln, wie du selbst im Lichte bist. Wir wollen beten. Herr, was sollen wir tun? Wir können dich jetzt nur ernsthaft bitten. Sende dein Licht und deine Wahrheit in unser Leben. Amen.